Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit Musiker Manuel Lichti-Lichtenauer.
Wir haben immer irgendwas ausprobiert. Wir haben immer irgendwas anders gemacht. Wir haben immer irgendwas wo einfließen lassen. Jeder hat irgendwo was mitgebracht in irgendeiner Form und das ist es eigentlich.
Mit seiner Band Die Nirchten wirft der Bad Mittendorfer ironische, lustige und auch mal böse Blicke tief in die Seele der Menschen. Und trägt so zur Identität des Salzkammerguts bei.
Weil in Wirklichkeit sind wir nicht nur im Salzkammergut alle miteinander, sondern wir sind gottverdammt einmal auf dieser Welt alle miteinander.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Heute wird's musikalisch.
Endlich, weil wir hatten noch nie Musiker zu Gast im Podcast.
Ja, voll schade. Wirklich, wir haben viele Musikerinnen und Musiker im Salzkammergut, aber irgendwie hat's noch nie gepasst. Aber heute haben wir den Manuel Lichtenauer. Ich freue mich.
Und wir sind in Bad Mitterndorf. Großartig. Eine ganz besondere Band stellen wir heute vor. Jetzt sagst du's. Wie heißt's?
Die Nirchten.
Und das Lustige ist, wir kannten diesen Ausdruck gar nicht. Was bedeutet er? Wo kommt er her für alle, die uns zuhören?
Naja, grundsätzlich bedeutet dieser Begriff nüchtern sein und das kommt aus unserer Sturm- und Drangzeit, wo wir damals 2009 begonnen haben und nicht gewusst haben, wie wir unsere Band benennen sollen. Und das ist es jetzt geworden und das bleibt es auch.
Dürfen wir das sarkastisch verstehen? Ist es andersrum gemeint oder wart ihr immer nüchtern?
Kein Kommentar.
Aber ist das wirklich ein Ausdruck, den man kennt bei euch erinnern? Weil wir draußen am Attersee, wir haben den, glaube ich, noch nie gehört. Also ich würde nie sagen, ich bin heute ein Nirchten.
Nein, eh nicht. Also wann oft wird man sagen, ich bin halt Nircht.
Nircht.
Ja, aber die Nirchten sind ja quasi, also wir sind die Nüchternen. Ja, und es gibt aber tatsächlich breit gefächert immer ganz verschiedene Ausdrucksweisen. Also die Nirchten zum Beispiel sagt ja man im bayerischen Raum oder im salzburgerischen.
Das verstehe ich schon eher.
Genau.
Aber es ist eigentlich interessant, oder?
Ja, super ist das. Aber bevor wir jetzt ein bisschen eingehen auf die Nirchten, du spielst ja noch in anderen Bands, haben wir vorher schon beim Vorgespräch rausgefunden, Hinterberger Sortenmusi, die habe ich selber gekannt, aber noch andere Kombos. Du bist eigentlich komplett daheim in der Volksmusik.
Ja, also das kommt natürlich daher, weil ich als kleines Kind halt mit der steirischen Harmonika begonnen habe und halt da bleibt man halt natürlich in der Volksmusik irgendwie schon hängen und mit den Nirchten, das war ein sehr gutes Projekt, um da ein bisschen hinaus zu grasen, sage ich jetzt einmal, und ein bisschen was anderes auszuprobieren. Aber meine Wurzeln stecken schon sehr in der Volksmusik. Ich tue es auch gern, Volksmusik spielen und das gehört irgendwie auch da bei uns in die Region und das lässt mich auch nicht los.
Jetzt hast du schon einen sehr guten Start gemacht, aber erzähl uns mal, wo kommst du genau her? Wie war dein Leben so als Kind?
Mein Leben als Kind. Boah, wie lange haben wir Zeit?
Mach's kurz.
Ja, passt. Ja, ursprünglich komme ich aus Daublitz, also das ist der Nachbarort.
Wissen wir.
Sie kennen ihn, den Ort. Und genau, ja, ich war ein sehr hibbeliges und sehr anspruchsvolles Kind, sage ich jetzt einmal. Und bin in einer Familie aufgewachsen mit zwei Schwestern noch dazu, also drei Kinder. Und eben, ich war halt sehr anspruchsvoll als Kind und meine Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Eltern haben dann meinen Eltern nahegelegt, sie sollen doch bitte mit dem Buben einmal vielleicht zu einem Psychologen gehen und den einmal anschauen lassen, weil ich war ein klassisches ADHS-Kind tatsächlich. So ehrlich muss man sein. Wenn es diese Diagnose damals gegeben hätte, ja, in den 90er Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar Medikamente gekriegt. Aber Gott sei Dank hat dieser Psychologe dann gesagt, du, das ist ein ganz normaler Bub. Der muss einfach nur was tun. Lernt sein Musikinstrument und vielleicht noch irgendwo in einem Sportverein, dann wird das schon gut.
Das finde ich super, dass du das erzählst. Mir ist genau dasselbe passiert. Und ich finde wirklich gut, dass das jetzt hoffentlich viele hören und einmal sozusagen auch auf die Kinder ganz anders schauen, wenn die quengeln, wenn sie dauernd nervös sind, wenn sie dauernd mit dem Sessel herumwippen, wie ich das gemacht habe in der Klasse. Ich glaube, es ist vielen so gegangen.
Da bin ich ziemlich überzeugt davon, dass diese Methode eben genauer auf die Kinder schauen sehr, sehr viel bringen würde und sehr, sehr vielen Kindern auch auf lange Sicht gesehen für den Sport, ja, und sich auch positiv auf unsere Gesellschaft auswirken würde, wenn man nicht gleich sagen, zack, Stempel drauf, bim, da Tabletten und Hauptsache, du gibst da Ruhe, ja, sondern es gehört schon viel mehr dazu, auch wenn man generell, wenn man Kinder haben will und wenn man Kinder in die Welt setzt, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man sich auch vor allem in den ersten Jahren um die Kinder kümmern sollte und wenn die dann irgendwie, wie soll ich sagen, ja, bestimmte Ansprüche haben, dass man denen halt in einer anderen Art gerecht wird und denen nicht einfach nur Tabletten gibt zum Beispiel.
Wie ging es bei dir dann weiter? Hast du dann gleich begonnen, ein Musikinstrument zu erlernen oder was waren dann die weiteren Schritte?
Genau, ich habe dann quasi sofort instant steirische Harmonika umgehängt bekommen und...
Noch vor der Flöte.
Ja. Also das war vor allen anderen Instrumenten war dann die steirische Harmonika. Ich war dann natürlich als kleiner Bub schon sehr müde, weil ich diesen schweren Koffer zahlen habe müssen zum Veranstaltungsort. Nein, ich meine. Und ich bin dann zum Neuper Klaus gekommen. Damals Gründungsmitglied der SEA, ein absolutes Urgestein im Salzkammergut. Und der hat mir dann die ersten Schritte auf der steirischen Harmonika beigebracht, was mir ganz am Anfang sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war so ein kleines Tief einmal. Und dann kann ich mich noch auf zwei sehr signifikante Lieder erinnern, die mir dann wieder einen vollen Push gegeben haben, die mir voll taugt haben.
Und zwar
der Dimbelbohrische und der Anton aus Tirol. Das war damals halt der Superhit und ich habe den dann spielen können. Und ich so, wie geil, ich kann so ein Lied spielen.
Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit dem Anton aus Tirol. Aber der Dimbelbohrische, hast du den schon mal gehört, Robert?
Nein, ich fürchte nicht.
Keine Ahnung, Dimbelbohrische.
Dimbelbohrischen von die Ursprungburm,
glaube ich. Die Ursprungburm, na servus.
Die haben doch diesen so. Dimbelbohrischen.
Jetzt kommt das Musikinstrument.
Der signifikante zweite Teil. Kennst du, oder?
Ja, sicher. Ja, Wahnsinn. Ja, schau, jetzt kriegen wir sogar ein Konzert. Großartig. Wann bist du denn dann zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden?
Das ist eine gute Frage. Wohl, das weiß ich. Und zwar, also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob das erste Mal war, aber so ziemlich einer der ersten Auftritte, da war ich noch relativ jung, hat es in Taublitz bei uns im Dorfsaal im Sommer immer den Trachtensonntag gegeben. Das war ein Tag im Jahr, wo es da halt eben so ausgerufen worden ist, im August oder im September, da kleiden sich die Menschen in Tracht und es wird volksmusiziert und da wird halt jeder irgendwie eingebaut. Also die Musikkapelle spielt und wer halt was
kann. Jubelpaare werden geehrt.
Genau.
Es ist so, so wenn du 20 Jahre verheiratet bist, darfst du am Trachtensonntag in der Kirche ganz vorn sitzen und du wirst dann geehrt.
Okay, ja, das kann sein, das habe ich vielleicht damals nicht mitgekriegt, weil ich so ein Lampenfieber gehabt habe, aber grundsätzlich könnte das durchaus möglich sein. Und da habe ich dann gespielt, das weiß ich auch noch, weil auf das reden sie mich heute noch an, die Leute. Da habe ich dann zwei Stückchen gespielt und dann habe ich beim zweiten Mal, habe ich dann als zweites Stückchen eine flotte Polka, die Drecksau-Polka gespielt. Und auf das reden mich die Leute heute noch, dass ich als kleiner Bub damals, ohne mit der Wimper zu zucken, vor vollem Haus gesagt habe, ich spiele jetzt die Drecksau-Polka. Also weil ich Drecksau gesagt habe. Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt.
Du, es haben schon andere, was haben wir schon gehabt? Fuck, haben wir schon dreimal gehabt?
Nicht wieder sagen, Peter, nicht
beim,
wieder.
Beim Kriegsfeld.
Ja, genau. Aber auch wir beide. Also keine Sorge, du darfst Drecksau-Polka sagen.
Nein, wir sagen es nicht, wir wiederholen es nur.
Hast du sofort wohlgefühlt auf der Bühne?
Ja, ich glaube schon. Und weil wir vorher über meine Kindheit geredet haben, sie haben mir immer vorgeworfen, also das habe ich immer so von den Eltern und von meinen Schwestern und von allen Lehrern und so, du musst immer im Mittelpunkt stehen. Ja klar hat man das taugt auf der Bühne zum Stehen. Weil klar stehe ich gerne im Mittelpunkt und ich meine heute, ja, kriege ich sogar zu alt dafür. Das ist eigentlich ziemlich cool. Obwohl das damals als Laster tituliert war. Ne?
Aber apropos, einen Beruf hast du ja einen ganz anderen dann ergriffen auch, oder?
Ja, also ich habe viele Berufe schon gemacht in meinem Leben. Ich habe schon einiges durch.
Komm, erzähl uns ein paar.
Aber ich war nordischer Kombinierer im Nordischen Ausbildungszentrum in Eisenerz. War 6 Jahre dort, habe dort die Hauptschule damals noch, die Skihauptschule besucht und dann das 9. Schuljahr gemacht. Und dann habe ich eine Lehre zum EDV-Techniker gemacht, von dem ich heute leider nicht mehr so viel weiß, weil das war damals noch mit Disketten und mit 56K-Modem und so Sachen. Das haben wir damals gelernt.
Braucht keiner mehr.
Nein, das braucht keiner mehr.
Und plötzlich wissen wir, wie alt der Manuel ungefähr ist.
Danke. Ja. Genau, dann habe ich auf der Volksbank in Bad Aussee gearbeitet. Da habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum, was ist das dann?
Bankkaufmann. Ganz traditionell.
Ja, und die habe ich aber nicht fertig gemacht, weil ich dann gesagt habe, eigentlich so nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, so, gehe eigentlich nicht mehr recht gern arbeiten. Und wenn du halt so mit 22 Jahren nicht mehr gern arbeiten gehst, dann ist das halt nicht gut.
Kritisch.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, was war ich gern? Und dann war ich gern tatsächlich entweder Trainer oder Lehrer geworden.
Aha, welcher Trainer?
Ja, eben für nordische Kombination oder Fußball vielleicht auch. Weil ich hab auch viel Fußball gespielt früher und taugt mir auch, bin ein riesengroßer Sturm Graz-Fan und bin gern am Fußballplatz und auch natürlich als VfB Bad Mitterndorf ganz vorn dabei.
Selbstverständlich.
Und Fußball oder Skispringen, also da in diesem Zirkus wäre ich schon gern auch geblieben und bin auch dann danach ein paar Mal mitgefahren als Servicemann und so weiter, weil ich halt natürlich die ganzen Leute alle kennt habe und auch das Know-how habe, wie man jetzt dann Langlaufski präpariert, wie man Sprungski präpariert und so Sachen. Genau, und dann habe ich 2012 bin ich dann nach Salzburg gegangen und habe Lehramt studiert für Englisch und Geschichte.
Ganz andere Richtung eigentlich.
Ja. Also Geschichte war mir generell wichtig, weil ich das halt eben ich sehr persönlich als sehr wichtig erachte und es sehr spannend finde. Und ich hätte auch nichts anderes gemacht außer Geschichte. Und man muss Hauptfach dazu machen. Für Deutsch, da bin ich einfach zu geschlampert in der Grammatik und bei der Rechtschreibung. Das wird sich nie ausgehen. Für Mathematik bin ich zu ungenau. Und Englisch liegt mir sehr nah, weil da kann ich mit alle anderen Leuten auch noch reden.
Stimmt, das bringt dann auch noch was, gell?
Genau.
Bleiben wir vielleicht noch mal kurz beim Sport. Warst du am Weg zum Profi tatsächlich oder hast du bald gemerkt, dass das doch nicht ganz so beruflich werden kann? Weil eigentlich aus der Skihauptschule kommen ja die wirklich Besten Österreichs raus.
Immer der Traum grundsätzlich war schon immer da. Mhm. Also so dieses, ja, ich möchte gern im Fernsehen springen, ich möchte gern genau diese Leistung erbringen, aber so dieser ganz innere Wille, der war nicht da. Ich habe zwar gewusst, dass ich wahnsinnig talentiert bin und dass ich auch tatsächlich, also jetzt im Nachhinein gesehen, habe ich zu 100% mein Talent ausgeschöpft, aber gearbeitet habe ich nichts dafür. Und wenn man natürlich dann in einen bestimmten Bereich dann kommt, da muss man halt dann schon wirklich was tun dafür, dass man da weiterkommt. Und die Weichen sind halt dann gestellt worden zwischen 17 und 18. Und da wird's halt dann spannend, ja, weil wenn du halt mit 17, 18, da kommen halt andere Sachen auch dazu, die lustig sind und wichtig werden im Leben plötzlich. Und da ist es dann immer ein bisschen weiter in das Hintertreffen gekommen und dementsprechend bleiben auch dann die Leistungen auf der Strecke.
Aber du bist tatsächlich mit Ski über diese Schanzen runtergesprungen. Du bist Ski gesprungen früher.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Tatsächlich. Ja, also hier jetzt in Innsbruck, Bischofshofen zum Beispiel, wo es jetzt mit der 4 Schanzen sind, waren wir auf Trainingskurs. Das waren so meine größten Schanzen, die ich besprungen habe.
Unglaublich. Wie fühlt sich so ein Sprung an?
Darf ich geil sagen?
Ja, sicher.
Ja, genau. Nein, wirklich cool. Also ich bin einmal Bungee-Jumpen gewesen. Nein, nicht Bungee-Jumpen, was rede ich für ein Blödsinn. Fallschirmspringen. Zu meiner Firmung habe ich einen Fallschirmsprung von meinem Gedi gekriegt. Und das war nie so cool wie Skispringen.
Ein guter Freund von mir ist einer der besten Kombinierer in Österreich. Und der hat gesagt, es fühlt sich an, wie wenn du einen Köpfler über einen Berg runter machst.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Ja.
Würdest du dich trauen?
Nein, ich doch nicht. Ich bin viel zu vorsichtig für sowas.
Jetzt bist du 2013, hast gesagt, nach Salzburg gegangen, Lehramt studieren, aber da hat es ja die Nierten schon gegeben, oder?
Ja, genau. Da haben wir schon gespielt.
Magst du mal ein bisschen was erzählen, wie es losgegangen ist? Ich glaube, angefangen hat es mit einem Hüttenabend. Stimmt das?
Genau, es war 2009. Da hat ein Kumpel von uns hat er so eine Almhütte und hat gesagt, hey, willst du nicht am Mittwoch oder willst du nicht am Mittwoch mit der Harmonie spielen? So, ich habe 4 Jahre davor nicht einmal meine Harmonie angegriffen, ich wollte sogar schon verkaufen, weil ich ja damals nicht mit 17, 18 brauchst du auf gar kein Auto und so eine Harmonie gibt schon ein paar hundert daher, wenn es ist. Und habe dann so, weißt du was, allein zum Lagerfeuer sitzen, das traue ich mich nicht. Mhm. Jetzt frage ich einmal, wenn der da Gitarre spielen dort bei uns im Ort, gibt sicher wen, mhm, ob der mit mir das machen wird. So, es war der Eichinger Joe, unser Haus- und Hofmetzger da in Bad Mitterndorf. Der hat dann mit mir die ersten Stücke damals am Lagerfeuer gespielt und dann haben wir auch schon ein bisschen gesungen und alles. Und ja, der Joe natürlich, weil er halt sehr viel arbeiten muss, hat natürlich nicht so viel Zeit, dass er das halt immer machen kann. Und ja, und bin dann schlussendlich zum Bruni gekommen, der damals eine Metal-Band gehabt hat, die Nuclear Tofu Connection.
Die waren Tofu?
Die Nuclear Tofu Connection, genau.
Das war ein ganz früher Veganer.
Man macht keine Witze über Tofu, das ist geschmacklos.
Danke. Genau, und schon gar nicht über die Nuclear Tofu Connection, weil die waren eine großartige Band, die, ich glaube, heuer wieder ein Revival machen wollen, 2025. Oh. Und ja, und der Bruni kommt von dieser Metal-Band Sternenpolka und Schneewalzer spielen zum Lagerfeuer zum Krise auf die Steirerhütten. Und ja, wir haben dann gleich einmal gemerkt, okay, das ist ganz okay, wenn wir da gemeinsam spielen, aber haben dann gleich einmal was ausprobiert. Mhm. Haben immer ein paar Sachen ausprobiert, ein paar moderne Coversongs und so. Also das hat dann auch relativ gut funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, passt, da bleiben wir dran. Mhm.
Und so habt ihr es ja gemacht, oder? Was waren denn am Anfang die Lieder, die ihr gespielt habt? Es waren ja nur Covers und keine eigenen.
Genau, also es waren die ersten Sachen waren so Cross-Cover-Geschichten, wo wir eigene Texte über englische Songs zum Beispiel gekriegt haben, wie das What's Up von Fauna und Blondes zum Beispiel, das war das allererste, der What's Going Hans, da haben wir einfach Gstanzeln drüber gesungen.
Ja, und wer hat sie dir einfallen lassen? Wer hat getextet bei euch?
Ja, ganz am Anfang haben wir sehr viel gemeinsam getextet und im Laufe der Jahre hat dann schon der Bruni wahnsinnig viel getextet, aber wir haben auch viel gemeinsam getextet. Also es ist auch mal gemeinsam was entstanden. Wir haben auch oft zum Beispiel so Sessions gemacht, wo wir uns 3-4 Tage eben auf einem Hitten zurückgezogen haben und da gemeinsam was erarbeitet haben. Aber den Großteil, muss ich schon sagen, hat der Bruni gemacht auf jeden Fall.
Und wie muss man das Erarbeiten vorstellen? Hört ihr euch dann das Originallied an und sucht dann einen wirklich witzigen Text dazu oder wie läuft das ab?
Ja, es gibt sehr, sehr viele Themen, die einfach bei uns auf der Straße liegen. Mhm. Ja, also die man aufnehmen will. Also da gibt es dann eben so ein Überthema, das hat dann eine Überschrift und dann sagt man, okay, vielleicht klingt irgendwas ähnlich, ja, so wie zum Beispiel, sie treibt's mit Krise, she drives me crazy. Ja, also, das liegt halt einfach auf der Hand, ja, das klingt ähnlich und dann wird das halt aufgegriffen und wird dann zu einem Song verarbeitet.
Wenn man dann noch in Krise auch noch kennt, dann passt's ja sofort, gell?
Voll, hast denn du leicht schon gesehen? Ich kenne ihn nämlich noch nicht.
Und irgendwann ist dann einmal eine Nummer gekommen vom Sting, gell?
Genau.
Über die wollen wir nicht reden.
Ach so, weil wir jetzt am Werner am Tisch
sitzen. Naja, ein bisschen bin ich schon ein Werner, muss man sagen. Aber jetzt sag einmal, das war einer, glaube ich, eurer größten Hits gleich am Anfang, oder?
Ja, voll. Also der stammt zu 100% aus der Feder von Bruni. Also der hat da damals diese großartige Idee gehabt, weil der hat halt einfach, der Bruni hat halt wirklich ein Auge für so Sachen. Der sieht halt gewisse Sachen sehr, sehr genau und hat dann diesen Song da mehr oder weniger sehr gut vertont. Wir haben den dann gleich professionell im Studio aufgenommen, dass der halt auch wirklich gut klingt und ein lustiges Video dazu gemacht und fertig ist die Alterssee Bierzelt-Hymne.
Ja, Wahnsinn.
Vielleicht sollte man mal sagen, wie der...
Ja, das muss er jetzt sagen. Und ich schaue jetzt nicht besser, weil es war ja der Bruni.
Ja, so viel Werner in Alterssee kann man auf YouTube anschauen. Gibt's auf Spotify leider Gott sei Dank nicht.
Ja, das musst du uns auch noch erklären. Warum?
Weil wir die Rechte nicht kriegen.
Ah, alles klar. Okay. Aber wir haben es uns natürlich heute angeschaut. Robert ist im Auto gesessen.
So viel Werner in Alterssee. Was meint ihr damit?
Naja, gut. Ich meine, man braucht nur im ersten Septemberwochenende nach Alterssee fahren. Dann weiß man, was da gemeint ist damit, glaube ich.
Stimmt. Wie ist denn dann weitergegangen bei euch? Ihr habt ja dann, glaube ich, relativ schnell eine Fanbase gehabt im Salzkammergut und drüber hinaus.
Ja, tatsächlich hat sich das Ganze relativ rasant entwickelt. Also wir haben dann gleich einmal sehr viele Anfragen gekriegt für so Poltereien, auch Hochzeiten, ja. Und, naja, wenn man sich denkt, wie viel Leute man da dann einmal schon bespült, ne, bei einer Hochzeit sind 100 Leute. Und das gefällt wahrscheinlich irgendwen, der verzählt das dann irgendwen weiter. Und, so nimmt es dann seinen Lauf und dann spielst du halt dort, spielst du halt da, spielst du halt dort, spielst du halt da und im Endeffekt 2013, glaube ich, haben wir an die 100 Mal gespielt. Ja, also das ist dann relativ rasant gegangen und da waren auch zum Beispiel so Sachen dabei, da haben wir fix auf der Knappelhütte am Hauser Keibling gespielt, jeden Donnerstag. Da sind wir von Salzburg immer am Hauser Keibling gefahren, dort spielen und ja, und wenn du denkst, wie viele Leute das da aus- und eingehen, ist natürlich klar, dass die da viel hören. Und was uns, glaube ich, auch sehr, sehr viel gebracht hat, warum wir so schnell so bekannt, wir sind jetzt nicht die Superstars, aber wir haben trotzdem eine relativ gute Fanbase, war damals Facebook. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Also da war Facebook einfach eine riesengroße Maschinerie, die uns da voll viel geholfen hat, dass wir sehr, sehr viele Fans und sehr, sehr viel Bekanntheit einfach gekriegt haben. Weil jedes Video, da hat es auch diese Einschränkungen noch nicht gegeben mit diesen Algorithmen und was weiß ich, was, wo man was zahlen muss, sondern wir haben was gepostet und die Leute haben das gesehen.
1:1, gell?
1:1,
ja. Und es hat einfach noch nicht jeder gewusst, wie es geht. Wenn man das professionell betrieben hat oder gut betrieben hat, dann war man sichtbar. Ich habe ein Festival gemacht in Salzburg damals, das war leichter als heute.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber wie war es dort mit den Musikrechten? Haben die damals schon kontrolliert? Also Facebook, Instagram tut das ja mittlerweile. Wenn du da sozusagen ein bekanntes Lied spielst, bist du gleich blockiert auch, oder?
Jein. Also ich glaube, mittlerweile ist es so, da musst du das angeben, dass das Lied ist. Dann hast du keine Probleme. Also wie auf YouTube zum Beispiel, wenn du da reinschreibst, okay, der Originaltext, die Original Songline ist von dem und dem, dann hast du keine Probleme. Mhm. Und ich glaube, damals, 2012 auf Facebook, da war, glaube ich, ziemlich alles wurscht. Ja. Und wenn ich mir anschaue, was heutzutage noch alles wurscht ist auf Social Media, dann sind wir, glaube ich, echt so kleine Fische und machen so wenig falsch, dass da niemand was sagen hätte dürfen. Und auch heute noch nicht, glaube ich.
Ja. Wie würdest du den Stil beschreiben, den ihr macht? Ihr seid ja trotzdem eine Crossover-Band in verschiedene Richtungen, würde ich sagen.
Ja, voll. Ich glaube, Crossover trifft es am besten. Mundart-Crossover, hätte ich gesagt, weil wir halt die meisten Songs, oder eigentlich alle, in Mundart singen. Und es ist halt vor allem alles dabei. Also wenn man sich jetzt unser letztes Album anschaut, das heißt Tohu wa Bohu. Und das ist auch im Prinzip nichts anderes wie ein Tohu wa Bohu, weil da sind voll eingängige Balladen drin, da sind Funk-Nummern, da sind drei voll rootsige Reggae-Nummern drauf und da ist halt vor allem irgendwas dabei. Und das hat sich auch tatsächlich durch unsere ganze Laufbahn bis jetzt gezogen. Also wir haben immer irgendwas ausprobiert. Wir haben immer irgendwas anders gemacht. Wir haben immer irgendwas wo einfließen lassen. Jeder hat irgendwo was mitgebracht in irgendeiner Form und das ist es eigentlich.
Was ist dann der USP hinter dem Ganzen? Zu dem, dass ihr als Band cool seid und gut auftretet. Aber ist es die Volksmusik trotzdem, die alles wieder verbindet?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir sind ja auch irgendwie fühlen wir uns ja jetzt nicht nur als Volksmusikanten. Ich meine, ich jetzt persönlich schon. Ich bin schon mit Leib und Seele Volksmusikant, stehe aber gerne auf einer Festivalbühne. Aber vielleicht ist es die steirische Harmonika, die alles irgendwie zusammenführt.
Und die Lieder auch zusammenführt, oder? Wenn du sagst, eins ist Reggae, eins ist Funk, aber die steirische ist halt überall dabei.
Genau, so würde ich, ja, das stimmt, das ist gut. Ja.
Ja, es ist cool. Gibt es da aber manchmal auch Kontroversen, wenn man eben die Grenzen der Volksmusik aufbricht? Ihr seht euch nicht rein als Volksmusikanten, aber gibt es da Probleme mit den ursprünglichen Volksmusikanten, wenn man sagt, ich nehme jetzt die steirische und mache Funk, ich nehme die steirische und mache vielleicht sogar mal eine Punkrock-Nummer? Regt sie dann wieder auf?
Ja, deswegen lache ich, weil wir haben im Jahr 2024, ich mache das jetzt schon seit 15 Jahren, stehe ich echt auf Bühnen und mache alles Mögliche und habe es tatsächlich mit unserer Band einmal geschafft, dass ein komplettes Bier zu daheim geht.
Magst du uns was erzählen, wie das war?
Nein, wir sind wirklich sehr selbstbewusst. Wir stellen uns auf die Bühne, wir sind enorm gut eingespielt, wir sind coole Musiker, die alle wissen, was sie tun und spielen in anderen Projekten und wir stellen uns auf die Bühne. Den Ort will ich nicht erwähnen, aber wir sollte tatsächlich erwähnt werden, weil es einfach so spannend ist, weil auf der anderen Seite stehe ich dann beim Woodstock der Blasmusik und da stehen 5000 Leute unten und die haben alle die Hände in der Höhe. Ja. Und ich gehe dann in ein Bierzelt rein, wo die Leute Erwartungen haben von auseinander und wieder zusammen und unter da und wir spielen halt einen niceen Funk mit coole Bläserlines und dann gehen die alle heim.
Wie geht's einem da damit?
Ja, ich habe es relativ cool gefunden, weil jetzt kann ich sagen, habe ich bisher, bis auf, dass ich mit einem Nightliner eine Tournee gefahren bin, alles erlebt, was ich als Musiker erleben wollte oder auch nicht. Aber.
Oder auch nicht, ja.
Und nein, ich finde es total spannend, dass ich sowas erlebe und das... Ich habe jetzt auch keine Scheu, dass ich das jetzt eben da auch in diesem Podcast sage, oder dass, weil das passiert jedem. Das passiert jedem Musiker. Mhm. Das schaut für uns nur so cool aus, wenn ich auf Instagram post, hey cool, schau, wir waren da Ding, Ding, Ding. Natürlich mache ich da kein Posting, ja, weil das einfach ja unsere Gesellschaft von uns verlangt, dass wir kein Lars-Bierzelt spielen. Ja. Natürlich spielen auch die Nichten einmal ein Lars-Bierzelt, also ein Bierzelt la. Ja. aber natürlich stehen wir dann aber auch auf einer großen Bühne vor 5000 Leuten oder 6000 und spielen das auch aber. Und das ist cool und die Leute feiern das. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon mal dieses Erlebnis gehabt. Wir wollten ein Video dran zu Walter. Das ist auch eins unserer ältesten Lieder. Ich weiß nicht, ob ihr euch das anschaut, aber es ist ein bisschen eine wüde Nummer. Und haben bei einer Volkstanzgruppe angefragt, ob sie vielleicht in diesem Video teil sein wollen und da mittanzen wollen. Und was ich mir da hören habe müssen am Telefon, möchte ich da jetzt nicht sagen. So quasi, was uns einfällt und wie wir da Musik machen und das ist ja alles Verschandelung und was weiß. Also das auch. Also natürlich gibt es da auch Gegenwind, aber ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung schon sehr positiv dem gegenüber gestimmt ist und eine Gaudi hat mit uns.
Aber glaubst du, dass die Leute im Salzkammergut da besonders akribisch auf ihr Brauchtum, auf ihre Identität musikalisch, kulturell und so weiter schauen? Oder gibt es das woanders auch? Oder ist das ein Phänomen trotzdem bei uns eher?
Sowohl als auch, weil ich glaube schon, dass sagen zu können, dass die Nirchten mittlerweile ein Teil von dieser Identität im Salzkammergut sind. Also ich höre das immer wieder, dass Leute, ich meine, mittlerweile gehen Leute fort und treffen sie vorher zum sogenannten Vorglühen und hören meine Songs oder hören unsere Songs, die produziert worden sind oder die wir schon gespielt haben, wo die noch nicht einmal auf der Welt waren. Mhm. Weil wenn man denkt, jetzt mit 15, 16, da waren die Babys, wo wir diese Songs schon gespielt haben. Mhm. Und das natürlich kehrt das jetzt, glaube ich, mittlerweile, kehren die Nirchten, Gott sei Dank, schon auch irgendwie zum Salzkammergut und zur Identität dazu. Mhm.
Auch wenn die Nirchten nicht pure Volksmusik sind. Aber denk mal kurz einmal an die Volksmusik. Ist es notwendig, dass man diese konserviert und so belässt, generell, würdest du sagen? Weil du spielst ja auch in anderen Kombos, die Volksmusik machen. Oder ist es sogar notwendig, dass man die Volksmusik auch weiterentwickelt?
Naja, klar gehört die Volksmusik auch weiterentwickelt. Es darf gar nichts, oder was heißt, es darf, ich will doch jetzt nicht als der große, wie soll man sagen?
Zampano
da jetzt klingen. Es bleibt nichts, bleibt stehen. Mhm. Es bleibt einfach gar nichts stehen. Wenn man sich die Volksmusik anschaut, bleiben die Lieder an sich, die gibt es schon ewig. Da gibt es schon Songs, die gibt es schon voll lang. Ja? Oder dann gibt es, keine Ahnung, Hudri Wudri von die Baggerburm ist ein absoluter Volksmusikklassiker, aber den gibt es erst seit 3 Jahren oder so. Ja? Oder auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, wenn sich die Volksmusik nicht weiterentwickelt, dann entwickeln wir uns als Gesellschaft auch nicht weiter. Weil dann darf man immer noch mit dem Steirerhut so schief auf im Wirtshaus sitzen und uns beschweren über alle möglichen Sachen. Mhm. Aber das beginnt ja schon bei der Technik zum Beispiel. Nicht? Also wenn man sich jetzt anschaut, jetzt kann man sich dreistimmige, vierstimmige Bläsersachen super schön aufnehmen, sowohl live als auch im Studio. Wenn man sich die alten Kernbohm-Aufnahmen anhört, ja, die sind cool, ja, aber die klingen halt nicht gut. Mhm. Aber jetzt ist die Volksmusik, die klingt so schön auf einmal. Die klingt so schön. Ja. Und dann ist natürlich schon auch das, dass das halt immer schon gehabt hat, diese Volksmusik. Diesen Staub, der da drüber liegt, über dieser Volksmusik. Den hat es ja immer schon, also für uns jetzt, hat es den halt immer schon gegeben. Aber das braucht es auch, um diese Bodenständigkeit unserer Gesellschaft und speziell auch im Salzkammergut zu bewahren. Ist das verständlich, was ich da jetzt gesagt habe? Oder habe ich das
absolut, wunderbar. Absolut, wirklich. Wo war denn euer weitest entferntester Auftritt?
Also müssen wir jetzt ausrechnen, entweder, nein, wir waren in Ostfriesland einmal.
Ja,
wir waren in Ostfriesland einmal.
Aber verstehen die euch überhaupt? Wie schaut das aus? Oder braucht ihr Untertitel?
So viel Preisen in Eudersee.
Ja, da haben wir dann eine Wattwanderung gemacht und haben dann dort quasi, weil da waren wir lang unterwegs, weil da kannst du nur so langsam gehen, und dann haben wir einer die Sachen übersetzt und am Abend hat es dann ein Konzert gegeben.
Ja, super.
Und auf jeden Fall, nein, das ist relativ gut gegangen. Das hat gut funktioniert. Natürlich haben wir dann ein paar Coversongs eingestrahlt, dass es nicht nur ganz nur um unsere Mundartgedichte geht, aber das hat schon funktioniert.
Aber ich glaube, dass das gut ankommt.
Im hohen Norden?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ja, nein, wir haben eine Riesengaudi gehabt.
Sag einmal, was waren denn die absoluten Highlights der Karriere, bevor wir jetzt dann ins Hier und Jetzt kommen? Weil die Nichten gibt es ja immer noch.
Die absoluten Highlights. Ich würde sagen, dass die letzten 15 Jahre ein absolutes Highlight waren und diese absoluten Highlights weitergehen werden und wir das wollen. Und da jetzt etwas rauszupicken, wäre, glaube ich, schade den anderen gegenüber, weil es sind zum Beispiel, hat es Geburtstagsfeiern gegeben, die so schwitzig waren und so enorm waren, oder Club-Gigs in irgendwelchen Beiseln, wo gerade halt Platz war für zwei Mikroständer. Aber natürlich, ich meine, das sehr Open Air oder das Woodstock der Blasmusik oder Brass Palmas, das sind schon so Highlights, die man als Musiker gern erwähnt oder an die man sich gern erinnert. Aber für mich persönlich kehren die genauso zu den Highlights wie diese schwitzigen Club-Gigs und Geburtstagsfeier, wo wir bei irgendjemandem auf der Gartengarnitur sitzen und es sind 15 Leute da.
Kennen die Leute ihre Texte? Singen sie mit?
Ja, schon. Bei den vereinzelten Locations gibt es das mittlerweile schon, dass die Leute tatsächlich unsere Songs mitsingen.
Was treibt euch an, dass es euch nach 15 Jahren immer noch gibt?
Naja, der Spaß an der Freude, ganz einfach. Also für mich persönlich ist es in erster Linie mal schon die Musik an sich, die mir taugt, die mir Spaß macht, aber es ist auch das Zusammenpacken und einsitzen ins Auto und wo hinfahren, beim Hinfahren rennt schon der Schmäh und das ist schon lustig und das ist schon Gaudi. Also das ist so... Für mich ist es wie Urlaub fahren, irgendwie. So, weil da freut man sich auch immer, wenn man auf Urlaub fährt, so, jawohl, im Juli, da fahren wir dann endlich wieder auf Urlaub. Und immer klar, am Montag freue ich mich noch nicht, dass ich am Freitag schon wieder fahre, da bin ich noch ein bisschen müde. Aber so am Dienstag, Mittwoch, da stellt sich das schon ein, und ich so, ja, cool, jetzt fahren wir dort und da hin und das wird sicher Gaudi und da freue ich mich schon.
Ist es auch ein Faktor, dass man gemeinsam mit Freunden aus dem Nichts, was er schaffen hat, was vielleicht größer ist als man selbst?
Yes, absolut.
Also das ist ja zum Beispiel was uns zwar antreibt. Wir würden zwar noch nicht sagen, dass das jetzt der Podcast größer ist als wir selbst, aber es ist trotzdem aus einer Idee was erschaffen, einmal ohne kommerziellen Hintergrund am Anfang und so weiter, das ist schon was wert, oder?
Komplett, ja. Also das ist was mich wahnsinnig fasziniert. Auch wenn ich jetzt mir zum Beispiel andere Bands anschaue oder andere Projekte, wo ich mir denke, hey, das ist so cool einfach. Warum sind die zum Beispiel noch nicht weltberühmt? Ja. Und das ist, ich will jetzt auch nicht weltberühmt sein. Natürlich, wenn jetzt wer sagt, hey, Lichti, du bist jetzt weltberühmt, dann sage ich, danke, nehme ich gern, keine Frage. Aber allein was auszuprobieren, allein was eben einen Song zum Schreiben und sich nicht sicher sein, ist der jetzt cool oder nicht, aber es einfach zu tun, das ist diese Spannung, dieser Reiz, der da ist, das ist, glaube ich, schon auch was uns antreibt oder was mich im Speziellen antreibt, einfach ja, was auszuprobieren und das einfach zu tun.
Welche anderen Gruppen im Salzkammergut gefallen euch noch oder mit welchen trefft ihr zusammen manchmal bei Veranstaltungen, bei Konzerten?
Naja, es gibt bei uns zahlreiche großartige Bands, die tatsächlich wir viel zu selten sehen, weil wir ja immer irgendwo anders spielen und sie halt auch irgendwo sind. Aber zum Beispiel die Gümpi-Insel Sortenmusi oder die Hopfenblüten-Demusi, das sind alles Freunde von uns, die irgendwo sind. Es gibt da zum Beispiel die Kohlresaltierndln, wo ein Teil aus dem Enstal kommt. Es gibt so viel, ich kann es gar nicht aufzählen, wo ich großer Fan bin davon und wo ich sehr, sehr gern mit denen irgendwo war, aber wir kommen nie zusammen.
Das heißt, ihr habt auch keinen Austausch?
Ja, schon. Ja. Wir haben schon einen Austausch, der passiert halt so, also vor allem in der Volksmusik ist es halt so, wenn einmal wer nicht kann, dann spielt irgendwer anderer mit. Mhm. Und das ist schon cool. Also da gibt's zum Beispiel Leute, die spielen bei 5 verschiedene Partien mit, weil es halt dort sind, dort und da eingebaut werden. Und in der Volksmusik ist es halt so cool, weil da halt jeder seinen Teil einbringen kann und das wird von jedem sehr gut aufgenommen. Mhm. Also da ist auch sehr viel Veränderung, sage ich jetzt einmal, aus den letzten Jahrzehnten passiert, weil einfach da das Mindset der Leute einfach ein bisschen offener ist. Also der Volksmusikantinnen und das gehört einfach auch gesagt, dass da Gott sei Dank, sehr viel aufgeht.
Letzte Frage, bevor wir ins Heute kommen, zum Gestern. Hat es am Anfang große Vorbilder gegeben? Vielleicht die aus ihr Hartwadler zum Beispiel, die waren ja schon vor euch und waren sehr groß und haben, glaube ich, schon den Weg ein bisschen geebnet in die Richtung, oder?
Ganz bestimmt sogar. Also die aus ihr Hartwadler sind auf jeden Fall große Vorbilder von uns, die ERV natürlich auch mit ihrem Wortwitz, mit ihren Schmähs, die immer eingebaut haben. Aber auch so Leute wie, ja, die ich kann mich noch erinnern, eines meiner ersten Konzerte, was ich gesehen habe, das waren die Edelseher. Die Edelseher haben damals gespielt, also meine Mutter ist aus dem Enstal, beim Bruckerer Bierzelt, haben die da gespielt und ich habe dieses Bild, wie die da auf dieser Bühne stehen, ja, so immer noch in meinem Kopf, das war so mächtig, das war so groß. Ich meine, vielleicht war es deswegen so groß, weil ich so klein war und sie so weit aufgeschaut habe müssen. Aber das war so, wie der da mit seiner Harmonika aufgezogen hat. Und das war so gigantisch einfach für mich. Und wenn ich jetzt sage, die Edelseher waren keine Vorbilder für mich, dann wäre das gelogen und ich darf das auch sagen, ich möchte das auch sagen, dass auch solche Bands tatsächlich einfach auch Vorbilder waren, weil ich mir dachte so, die Lade her, Kinnlade herunter und wow.
Ich kann mich erinnern, ich habe die Arme gesehen und die waren musikalisch so wahnsinnig tight. Das war so unglaublich, wie gemeinsam die daherkommen sind vom Sound, die Edelseher. Also die waren schon gut. Oder sind gut, weiß ich nicht, ob es die noch gibt.
Ja, sicher.
Ja. Nein, also das sind komplette Granaten.
Die spielen ständig.
Wirklich?
Ja, ich sehe sie auch dauernd. Auf jedem Volksfest.
Ja, und da müssen wir mal nachsehen, wie viele Konzerte das die gespielt haben. Und ich glaube, wenn wir 3600 Konzerte spielen, dann sind wir fix auch tight und spielen auch wie die Götter. Also das garantiere ich dir.
Apropos, wir haben, glaube ich, im Podcast jetzt noch nicht gesagt, dass du nicht nur die Harmonika spielst.
Also ja, ein bisschen Kontrabass zupfen tue ich auch.
Ja, ist doch super.
Ja, voll, taugt mir voll.
Aber auch bei den Nierten?
Nein, aber könnte man noch einbauen.
Ja. Jetzt kommen wir mal, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Ja, wir haben ja telefoniert, Manuel, ich glaube das erste Mal im November und haben geredet, dass du zu uns in den Podcast kommst und dann hast du gesagt, warten wir vielleicht noch bis im Jänner, weil da gibt's was Neues von uns. Ihr habt ja, glaube ich, nicht nur ein neues Album, sondern ihr habt die Band ein bisschen umgebaut, stimmt das?
Genau, ja. Also unser Gründungsmitglied, also der Bruni, der mit mir damals begonnen hat, die Nierten aufzubauen und eben auch einen großen Teil dazu beitragen hat, dass das Ding jetzt so ist, wie es ist, hat sie musikalisch dazu entschieden, jetzt nicht mehr mit uns weiterzugehen. Aber wir haben Gott sei Dank einen coolen Ersatz gefunden, nämlich der Flo Gruber, lebt in Graz, eben so ein guter Songwriter und hat auch schon sehr viel Bühnenerfahrung und der wird mit uns jetzt weitergehen und da gibt's jetzt demnächst einen neuen Song und es gibt einen Haufen Konzerte, die es nächstes Jahr zu spüren gibt und das wird ein riesengroßes Abenteuer und wir sind genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich.
Aber das klingt nach Aufbruch, aber es gibt so eine Wehmut, wenn man nach so einem langen Weg, wenn sich die Wege trennen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das war für mich schon, also wie der Pony das gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr mitgeht mit uns, schon ein großer Schlag. Mhm. Das hat mir schon sehr, sehr weh da. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Reisen, das soll man nicht aufhalten. Mhm. Und es gibt immer irgendwie irgendwas, was man machen kann. Und ja, wir haben sofort alle Wege eingeleitet. Der Pony hat sofort gesagt, hey, da ist eine Liste von Leuten, denen ich zutraue, die das machen. Schaut sich die mal an. Mhm. Solange bis, dass wir einen neuen Sänger haben, bleibe ich an Bord. Mhm. Pony hat dann am 21. November das letzte Konzert gespielt. In der Zwischenzeit haben wir mit dem Flo schon geprobt. Er hat parallel den Flo mehr oder weniger unterstützt und hat ihm da hin und wieder Tipps gegeben bei den Songs und so weiter. Und ja, klar, war ich traurig, aber der Bruni bleibt ja immer noch quasi greifbar, weil wir ja immer wieder irgendwo zusammenkommen und gemeinsam spielen.
Als Gründungsmitglied mit beißenden Texten, um nochmal drauf zu kommen. Aber es klingt eigentlich sehr harmonisch. Jetzt habt ihr viel vor. Kommt jetzt ein neues Album oder wie schaut's aus?
Ja, jetzt geht's einmal in erster Linie einmal darum, dass wir uns eingrooven, dass wir gemeinsam einmal jetzt wissen, okay, wo geht die Reise hin? Das Programm muss jetzt einmal picken, weil wir sind ja schon eine Liveband. Also allen voran sind wir eine Liveband. Und natürlich ist das Ziel, dass wir ein neues Album machen. Also es gibt definitiv ein Album, das ist schon geplant, ist aber jetzt nicht ganz so an oberster Stelle, sondern jetzt gibt es einmal einen Song, den gibt es jetzt einmal. Und dann werden wir einfach den Sommer jetzt einmal durchkochen, weil wir haben schon sehr viele Konzerte für nächstes Jahr. Der Terminkalender ist sehr, sehr voll eigentlich und das gilt es jetzt einmal zu meistern, in erster Linie einmal. Und was dann kommt, sehen wir. Also heuer einmal 2025 wird einmal live gespielt und wenn uns eine gute Idee unterkommt für einen Song, dann werden wir den auf jeden Fall aufgreifen, aufnehmen. Aber in erster Linie jetzt einmal spielen.
Liegt der Schwerpunkt der Auftritte im Sommer? Ist das für dich als Lehrer wahrscheinlich optimal oder geht sich das auch mit der Familie aus bei dir?
Ja, also sei dort schon immer so ein Drahtseilakt, also auch mit den Kids und so. Aber ich habe Gott sei Dank sehr gute Unterstützung auch von meiner Lebensgefährtin der Lisa und meiner Familie, also meine Mutter allen voran, die uns da sehr gut unterstützt. Das geht sich gut aus. Und naja, wenn du sagst, der Schwerpunkt liegt auf den Konzerten im Sommer, ist wahrscheinlich gar nicht so richtig, weil die meisten Gigs spielen wir tatsächlich im Winter. Vor allem letztes Jahr war spannend, da haben wir mehr Open Airs im Winter gespielt als im Sommer.
Na, servus.
Genau, nein, wir sind jetzt natürlich durch die Ski-WM in Saalbach sind wir dort eingespannt. Super. Und ja, für den Skilehrer sind natürlich auch einige Après-Ski-Partys geplant und jetzt müsste die lernen, wenn ich sage, wir spielen mehr im Sommer als im Winter. Aber natürlich ist es im Sommer praktischer und mit den Festivals, die im Sommer sind, also es sind einige Festivals auch, die wir heuer spielen dürfen, sind natürlich im Sommer große Sachen dabei auch. Und ja, 50-50. Machen wir es 50-50, damit wir das auf den Punkt bringen.
Du hast das Lied Skilehrer angesprochen. Gibt es denn Klischee-Skilehrer überhaupt noch, von dem ihr das singt?
Ja, einen gibt's.
Einen. Hey, eins hätte ich noch gern gewusst zu der Ummodelung in der Band. Für dich war immer klar, dass du weitermachst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, so die letzten Jahre habe ich schon gemerkt, das ist cool, was wir da machen, das ist gut, was wir da machen. Also das ist jetzt nicht nur cool, weil es mir taugt, sondern das hat ja auch wirklich, das hat ja auch halbwegs einen Lack. Also Wir haben irrsinnig gute Musiker am Start, die da mit uns spielen und allein diese Wertschätzung, die unsere Jungs da diesem Projekt gegenüberbringen, ist schon auch was wert und sagt mir auch, dass ich nicht einfach sage, ja, okay, gut, jetzt freut es mich nicht mehr. Ja. Und natürlich stehen dann auf der anderen Seite, wenn ich meinen Terminkalender reinschaue, äußerst seriöse Termine drinnen, wo ich nicht einfach sage, ja, na gut, dann lass ich es einfach. Ja.
Wenn du dann Wunsch frei hättest, was würdest du mit den Nichten alles nur erreichen in den nächsten Jahren? Wo ist der Plafond? Wo ist das Ziel jetzt einmal?
Es ist eine gute Frage. Ein Ziel habe ich vorher schon angesprochen. Ich möchte wahnsinnig gerne mal mit einem Nightliner fahren. Das ist mein Ziel. Das habe ich schon lang. Also, das habe ich schon gehabt, wie man das erste Mal so auf einer Festivalbühne war. Und ich mir dachte so, hey, eigentlich, sowas möchte ich gerne mal mit einem Nightliner machen.
Aber es ist lustig, weil das kam vorher nur in einem wirklichen Nebensatz vor. Und jetzt formulierst du es ganz klar. Das heißt aber, eine Tournee und weit weg, oder?
Nein, das muss nicht sein. Ich fahre mit dem Nightliner noch aussehen. Das ist gestresst.
Da brauchst du aber keinen Nightliner.
Ist mir wurscht, es ist ein Nightliner.
Wir hätten einen Partybus zur Verfügung.
ja, passt. Nehme ich auch. Nein, da geht's mir einfach drum, dass,
Ja, aber es klingt so nach Österreich-Tour.
Mach ich da gern in einem Nightliner auf der Stühle. Fahr natürlich gerne einmal in Deutschland oder, Schweiz, also so ein bisschen außerhalb, das mache ich schon auch gern, natürlich, keine Frage. Aber wenn du mich jetzt nach einem klaren Ziel fragst, dann ist es der Nightliner, wo ich mit meinen Jungs und vielleicht sogar ein bisschen einen Anhang, weil es ist eh genug Platz, ja, da um und um fahre und eine Gaudi habe und eine schöne Zeit, das wär für mich ein absolutes Ziel. Und ich möchte gern meinem Heimatverein, den ASV Bad Mitterndorf, einmal einen Dressensatz sponsern.
Einen Dressensatz?
Ja, genau, wo vorne nicht ein Logo drauf.
Aber das können wir ja verbinden. Das heißt, wenn sie irgendeine Booking-Agentur da draußen jetzt findet, die eine Tour durch Deutschland organisiert, dann wird ja wohl die Dress drinnen sein.
Genau, das wäre gut, wenn sie das ausgeht.
Welche Farbe hätten die Dress?
Rosa-rote Hosen, schwarzes Leiberl mit dem weiß, mit dem gelb bunten Nirchtenlogo drauf. Da habe ich schon eine ganz klare Vorstellung.
Großartig. Jetzt müssen wir dich natürlich auch noch nach deinem Lieblingsplatz im Salzkammergut fragen. Hast du da überhaupt einen?
Da gibt's viel.
Na, dann verrat einmal.
Gut. Nummer 1, die Augstwiesen. Nummer 2, die Simone-Warte. Nummer 3, der Winzigmann und das ist der Stockerlplatz. Ja, Stockerlplätze sind vergeben.
Interessant einmal.
Ja,
andere Perspektive.
Also das sind komplett neue Plätze, ja. Die haben wir noch nie gehört und wir werden es uns zumindest mal anschauen und sicher mal besuchen, oder?
Absolut.
Genau. Bist du ein Mensch, der das Leben mit den ganzen Bräuchtümern, Traditionen im Salzkammergut auch wirklich mitmacht? Gibt es ja außerhalb der Musik im Salzkammergut aktiv?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich einmal bei sämtlichen Bierzeltern, oder? Weil das sind doch auch so Bräuche im Salzkammergut.
Wir haben mehr so an andere Vereine gedacht, aber Bierzelte sind auch nicht.
Ja, also das fällt mir jetzt einmal spontan ein. Ich meine, ich bin natürlich auch, also vor allem in Bad Mitterndorf, mit dem Brauchtum sehr eng verwoben. Also auch das Bad Mitterndorfer Nicolo-Spiel, was jährlich am 5. Dezember aufgeführt wird, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt tatsächlich keinen Termin im Jahr, der mir so wichtig ist wie der 5. Dezember.
Aber das finde ich interessant. Nicolo am 5. Dezember?
Ja, das Nicolo-Spiel. Mhm. Das Nicolo-Spiel wird am 5. Dezember aufgeführt, aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn ich doch jetzt so als misselsichtiger Historiker da in die Details gehe. Aber das stammt ja aus, also der Campus braucht, der ist ja schon viel älter. Mhm. Ja, und man vermutet ja, dass der Nikolaus ja erst in der Gegenreformation dazugestellt wurde. Aber wer das noch nicht kennt, das Bad Mitterndorfer Nicolo-Spiel, der darf sich das jährlich am 5. Dezember anschauen. Wurde, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in die Liste der UNESCO-Kulturerbe aufgenommen. Das wird seit über 100 Jahren aufgeführt mit so ganz alten Sprüchen. Der bäuerliche Jedermann wird dort aufgeführt. Mhm. Also da ist der alte, der alte Bettelmann kommt zum Pfarrer und beichtet seine Sünden, aber bereut nichts. Und dann kommt der Sensenmann und schneidet ihn ab und der Teufel nimmt ihn dann in die Hölle mit. Ja, ja, so,
das ist brutal.
Um das kurz abzurunden, ziemlich arg eigentlich, aber das gibt's halt schon lang bei uns und das ist eine lieb gewordene Tradition von uns Menschen da im Tal. Jeder feiert es, also wirklich jeder. Und der 5. Dezember ist natürlich nicht nur jetzt, weil ich mir da jetzt einen Krampuskopf aufsetze, sondern das wird auch Gott sei Dank von meinen ältesten und engsten Freunden genauso gesehen und das ist tatsächlich der einzige Tag im Jahr, wo wir alle miteinander zusammenkommen, wo wir Zeit verbringen und den jeder sehr wertschätzt, diesen Tag.
Großartig. Müssen wir mal herkommen, finde ich. Das klingt nach einem Pflichttermin.
Ich habe es wirklich noch nie gehört, du.
Ja, nicht.
Und ich habe mir auch was gesagt, wenn wir dann herkommen. Aber das schauen wir uns fix an, wenn du da mit dabei bist.
Ja.
Bist du vielleicht ein Glöckler?
Nein, aber meine Kinder gehen glücken.
Glücken.
Glücken. Also am 5. Jänner geht man dann mit dem Glückensack umeinander und dann gibt es so amperweise Naschzeug dann daheim.
Bist du bei irgendwelchen anderen Vereinen dabei?
Seit kurzem, weil ich mich ja dazu entschieden habe, jetzt wieder ein bisschen mehr lang zu laufen, bin ich beim Wintersportverein Team Krungel dabei und natürlich auch zahlendes Mitglied beim ASV Bad Mitterndorf. Da bin ich auch sehr, ich meine jetzt nicht aktiv, aber zumindest auf der Tribüne aktiv. Und ja, ansonsten bleibt halt leider Gottes echt nicht viel Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss selber schauen, dass ich mit meinen Terminen und mit meinen 7 Zwitschgen zusammenkomme. Die meisten Sachen vergiss ich eh. Nein, aber also mehr als ein bisschen Sport. Und ein bisschen der ASV und der 5. Dezember geht sich eh schon nicht aus.
Mhm. Aber jetzt haben wir einen schönen Bogen gespannt von deiner Kindheit, wo diese zwei Themen wirklich mächtig waren, Sport und Musik, bis heute eigentlich.
Genau, ja, ich meine Sport, ich glaube, dass jetzt mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ohne Sport halt wirklich nichts mehr geht, weil sonst gehst halt auch nicht mehr. Ja.
Und ein guter Rat.
Und das habe ich mir halt Gott sei Dank, habe ich da sehr viel lernen dürfen in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Also ich kann wirklich alle möglichen Sportarten irgendwie halbwegs da stolpern. Also das ist jetzt, ob das jetzt Eislaufen ist oder Langlaufen oder Radlfahren oder was weiß ich, es geht sich alles irgendwie aus. Und jetzt muss man es mittlerweile ein bisschen gezielter angehen, weil sonst hast du am nächsten Tag wahnsinnig Geizweh und Spatzen und so. Und man sollte am Ball bleiben, weil sonst kann man wirklich nur mehr zu Fuß gehen.
Sehr schön.
Wir haben einen wunderschönen Bogen gespannt, Robert. Und eigentlich kommt jetzt unser Wordrap. Aber wir haben was vergessen. Und zwar, wir haben überhaupt nicht über die Hinterberger Sortenmusik geredet. Und ich finde sie wirklich schön. Haben wir noch nicht, gell? Mhm. Magst du uns da noch ganz kurz was erzählen, was ihr dort macht? Da bist du ja auch Mitglied.
Genau, ja, die Hinterberger Sortenmusik, das ist irgendwie so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir irgendwie, weil auch wieder dieser Bogen, nicht? Also ich habe damals als kleines Kind angefangen müssen zum Harmonisch spielen und das war tatsächlich ein bisschen mühsam am Anfang, weil ich habe so eine Liste gehabt und ich habe jeden Tag jedes Stück einmal durchspielen müssen. Und das war tatsächlich für so ein 9-10-jähriges Kind schon ein bisschen mühsam. Und war aber dann auf der anderen Seite wieder schon irgendwie cool, weil wenn ich wo mit meiner Harmonie wo gespielt habe, dann war das gleich lässig und war das gleich, ah ja, Gaudi und Ding. So. Aber so diese Volksmusik dann verlassen zu können in Richtung der Nichten und da was anderes, was Frisches zu machen, war halt schon eher geil. Und jetzt kommt wieder dieser Bogen, wo ich mir dann denke, eigentlich so feine Volksmusik spielen ist schon auch cool. Und das machen wir bei der Hinterberger Sortenmusik. Aber auch nicht nur das, sondern wir lassen da, also da mit den Musikern, mit denen ich da spiele, gibt es sehr viel Spielraum. Da bringt auch jeder irgendwo seine Seiten ein und jeder, und wir lassen das, wir nehmen das alles auf und probieren einfach auch mal alles aus. Und so entsteht halt, also auch um das Genre zu titulieren, es ist so ein bisschen progressive Volksmusik. Mhm. Also wir machen da, sind da auch ein bisschen wüder teilweise, machen da teilweise ein bisschen ärgere Sachen, aber es bleibt trotzdem noch in diesem akustischen Rahmen und es geht sich trotzdem immer für jegliche Veranstaltungen aus. Also es ist jetzt, wir haben dann schon auch dieses Gespür, dass wir sagen, ja, dann spielen wir die Nummer halt nicht. Ja. Und sind da quasi auch sehr flexibel und sehr offen für alles und spielen auch wirklich gern. Und eben deswegen ist es auch so mein Herzensprojekt, weil das irgendwie so, da spüre ich Stickeln, also da spielen wir, spielen da Stickeln, die ich mit 10 Jahren gelernt habe.
Mhm, cool. Das klingt auf jeden Fall super und ich wollte es unbedingt nochmal ansprechen. Jetzt kommen wir zum Wordrap, Robert.
So ist es. Bereit.
Jo.
Am Salzkammergut schmeckt mir.
Der bunte Mix aus, wie wir heute schon geredet haben, dieser Tradition, dieser Bodenständigkeit, aber auch dieser ständigen Weiterentwicklung und ja.
Und was schmeckt da wirklich?
Was man wirklich schmeckt, also jetzt so,
ja, Essen.
So essenstechnisch. Essenstechnisch schmecken wir tatsächlich der Kaiserschmarrn auf der Loserhütte. Das ist,
wie oft ist die Loserhütte schon vorkommen? Der Victor wird sie freuen.
Okay, am Salz kann man gut, taugt man nicht.
Taugt man nicht, dass es zwischen den verschiedenen Bereichen im Salzkammergut oft so Feindseligkeiten gibt. Das taugt mir überhaupt nicht. Weil in Wirklichkeit sind wir nicht nur im Salzkammergut alle miteinander, sondern wir sind gottverdammt nochmal auf dieser Welt alle miteinander. Und wenn wir im kleinen Rahmen schon nicht anfangen, uns gegenseitig zu akzeptieren und tolerieren und lieb sind zueinander, wie soll man das dann auf der ganzen großen Welt machen? Und ich glaube, dass gerade das Salzkammergut mit diesen Gemeinsamkeiten, die wir da haben, ja, dass man da vielleicht schon irgendwie Vorreiter sein sollte und sagen kann, hey, wir sind aus dem Salzkammergut und wir helfen uns alle und wir kehren alle zusammen und nicht, ja, der verdient und der verdient.
Am Salzkammergut liebe ich.
Am Salzkammergut liebe ich die herrliche Natur und dies, alles, was wir da haben, das ist ein Wahnsinn.
Stimmt. Und am Salzkammergut, oder besser gesagt, im Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Ja, unsere Natur und unsere Umgebung, die wir da haben, die sollte man auf jeden Fall schützen, weil wenn wir da nicht aufpassen und uns das dann gar einmal unter den Hintern weggezogen wird und abgekauft wird, dann haben wir alles verspürt, was wir haben.
Und ich hätte mir gedacht, du sagst der Harmonika.
Ach so, nein, so wertvoll. Ja, schon auch. Aber es ist nicht ganz so wertvoll fürs Salzkammergut. vielleicht schon, wenn ich mich jetzt ausstelle und da mal ausspiele. Aber auf jeden Fall hat sie für mich einen großen Wert. Und vielleicht auch tatsächlich fürs Salzkammergut hat sie auch einen Wert.
Hat sie ganz bestimmt. Vielen Dank, Manuel. Es war super.
Danke, Manuel.
Schön, dass du da warst.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.